Es ging immer nur darum, Zeit zu gewinnen und nicht darum, den Tumor rauszuschneiden. Wenn es schief geht, bist du halt ein Fehler in der Statistik. Ich wurde dann auch irgendwann aus der Studie rausgenommen, weil es zu gut lief. Da haben dann die Ärzte vorsichtshalber das Cortison hochgeschoben, was dann zur Folge gehabt hat, dass ich extrem zugenommen habe. Wie so ein Staubsauger durch die Wohnung oder wenn wir unterwegs waren, was das Essen anging. Ich habe alles gefuttert. In der Disco habe ich mich immer so hingestellt, dass das Blitzlicht nicht immer direkt ins Auge geht, weil ja theoretisch könnte ich ja dann einen Anfall kriegen. Und dann bin ich mitten in Stuttgart mit einem Krampfanfall zusammengebrochen.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Vielen Dank an Karl, André und Richard. Sie haben eine Mitgliedschaft für das Männerkrebs-Projekt abgeschlossen und unterstützen nun meine Arbeit am Podcast und am Newsletter. Herzlichen Dank dafür. Was würdest du tun, wenn dir deine ÄrztInnen sagen, ob du Weihnachten erlebst, wissen wir nicht? Gibst du auf und lebst dein Lebensende oder setzt du alle Hebel in Bewegung? Einer, der nicht aufgegeben hat, ist Dominik Rettig. Er hat diesen Satz 2005 gehört, gemeinsam mit einer Hirntumordiagnose. Ja, du hast richtig gehört, 2005, also schon vor 21 Jahren. Dominik lebt seit über 2 Jahrzehnten mit dieser Diagnose und auch mit etlichen medizinischen Zwischenfällen, die ihn zwar manchmal etwas zurückwerfen, aber offenbar nicht davon abhalten können, weiterzuleben. Mittlerweile hat er eine eigene Hirntumor-Selbsthilfegruppe in Hamburg und arbeitet daran, alle Hirntumor-Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland miteinander zu vernetzen. Ich habe im Frühjahr mit ihm über sein Leben und seine sehr bewegte und auch bewegende Patient Journey gesprochen. Weil das Gespräch sehr lange geworden ist, hörst du es als Miniserie aus 3 Folgen. Hier die erste Folge, in der es um die Diagnose im Alter von 17 Jahren, Kliniktourneen, seine Ausbildung zum Systemgastronomie-Fachmann, Probleme mit der Krankenkasse und mit Führungskräften und nach vielen Jahren der Stabilität um die erste krasse medizinische Krise geht. Vor allem geht es aber auch darum, wie ein junger Mensch versucht, mit einer unheilbaren Erkrankung umzugehen. Dominik lebt mit Wortfindungsstörungen, die er mittlerweile gut kaschieren kann, davon wird er erzählen. Er sagt aber sehr oft, im persönlichen Gespräch fällt das wenig auf, aber für den Podcast habe ich diese Ms entfernt. Das habe ich mit Dominik abgesprochen und habe seine Freigabe dafür. Starten wir nun rein in mein Gespräch mit Dominik vom 27.03.2026. Hallo Dominik.
Hi Alexander.
Wenn du für das Kapitel deines Lebens, in dem du gerade unterwegs bist, einen Namen, einen Titel auswählen müsstest, wie würde der lauten?
Der Titel wäre Auf und Ab.
Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich weiß ja schon einiges über dich.
Ja.
Und du hast ja jetzt schon sehr lange mit deiner Krebserkrankung zu tun, bist öffentlich tätig. Magst du mal erzählen, worum es da geht?
Es geht darum, dass ich einen Hirntumor habe, eine Gliomart. Dadurch, dass ich das seit 2005 habe, hat sich meine Gradierung bzw. der Name des Tumors auch immer mal wieder geändert. Also ich bin gestartet mit einem Astrozytom 2, aber in der Zwischenzeit bei einem Oligodendrum Gliom 3.
Okay, wow.
Weil sich einfach auch die Forschung verändert, also und man dann auch genauer die Molekularbiologie anschauen konnte in der Zwischenzeit. Und so bin ich jetzt in diesem Krebsgame drin und habe dadurch sehr viel Erfahrung, was ich auch teilen möchte. Und das ist auch toll bei solchen Gelegenheiten wie jetzt mit dir darüber zu sprechen. Wir können gerne darüber reden, wie sich die Neurochirurgie in den über 20 Jahren verändert hat für uns Patienten oder auch wie sich das Verhalten zwischen Patient und Arzt geändert hat. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, darüber zu sprechen und auch was für Hürden man mit einer nicht sichtbaren Erkrankung, mit denen man zu tun hat.
Das ist sehr, sehr spannend, dass du das schon anteaserst, weil da würde ich wirklich sehr gern mit dir drüber reden. Und du sagst ja, 2005 hast du die Erstdiagnose bekommen. Also das ist jetzt 21 Jahre, ist das richtig? 21 Jahre her, ja. Oder? Im Februar war es.
Ja, also jetzt im Februar ist das passiert. Und jetzt gestern war, glaube ich, Jahrestag mit dem ersten MRT.
Mhm. Also wo man dann auch wirklich gesehen hat, da ist ein Tumor. Mhm.
Nein, davon ist man erstmal von einem Bluterguss im Kopf von ausgegangen. Im Februar bin ich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gefallen. Mhm. Und ich habe Fußball gespielt und bei dem Zusammenprall bin ich auf dem Boden gefallen und es war halt gefroren und hast Kopfschmerzen danach gehabt, aber keine Gehirnerschütterung oder sonst irgendetwas. Und dann hat man halt im März...
Was meinst du mit gefroren? Du warst bewusstlos, oder?
Ja, ich war kurz bewusstlos und ich war sehr hoch. Ich habe sehr hochklassig gespielt, von daher waren wir auch gut versorgt mit Therapeuten und so weiter, die dann auch mich durchgecheckt haben. Und es war auch alles fein. Also ich hatte keine Gehirnerschütterung oder sonst irgendetwas. Ich war ein bisschen benommen. Deswegen hat man mich dann ja auch ausgewechselt. Und das war dann alles fein. Und danach habe ich dann Tage später Kopfschmerzen bekommen.
Mhm. Wie alt warst du damals?
17.
Okay, wow, sehr früh. Mhm.
Ja, und dadurch, dass die Ärzte nichts gefunden haben, woher die Kopfschmerzen kamen, hat man dann irgendwann mal gesagt, komm, jetzt machen wir mal schnell ein CT. Und ich war damals mit meiner Freundin unterwegs, weil die hatte schon einen Führerschein, das war von Vorteil. Und dann sind wir dorthin, weil in der Zeit meine Oma im Sterben lag und wir das dann halt so weit gemacht haben. Und dann meinte der Radiologe, also auf dem CT-Bild, das sieht so ein bisschen komisch aus. Er würde gerne ein MRT machen mit Kontrastmittel. Durfte ich ja nicht unterschreiben. Also musste ich für den Folgetag einen Termin ausmachen, damit meine Mutter mitkommt. Und das haben wir dann gemacht. Und dann hat der Radiologe gesagt, naja, das ist ein Bluterguss und das wird wieder weggehen. Das passt. Und ja. Und dann hat's angefangen im Mai, nee, April, März, April. Im April kam ich dann in die, 1. April kam ich dann in die Klinik, weil ich mega Kopfschmerzen bekommen habe. Und mein Hausarzt dann Sorge gehabt hat, dass es eine Gehirnblutung ist. Und dann mit Tatütata direkt ins Krankenhaus. Und da haben dann schon die ersten Neurochirurgen gesagt, nee, das ist was anderes. Das ist keine Hirneinblutung. Sind schon sehr traurig rausgegangen, weil sie jetzt nichts tun durften und wurde dann erstmal von 2 Wochen von den Neurologen durchgecheckt. Und die haben mich dann auch entlassen mit Absprache der Neurochirurgie und einer weiteren Klinik, die dann auch gesagt hat, das ist ein Hirntumor, ein Astrozytom 2. Und haben dann aber schon abgewogen gesagt, wir können dir aber nicht helfen.
Und what?
Ja, weil es zu komplex ist und sie würden mehr kaputt machen, als dass sie helfen könnten.
Darf ich dann auch fragen, warum? Ja. Weil der Tumor so schlecht liegt oder weil man das damals noch nicht operieren konnte? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Beides. Also okay. Der Tumor oder mein Tumor liegt im Sprachzentrum und grenzt auch in weiteren Arealen an. Also gerade so was Rechnen angeht, Logik, solche Sachen. Das hat man damals noch nicht so genau sehen können, weil die Technik nicht vorhanden ist oder vorhanden war. Und ja, deswegen bin ich dann in eine größere Klinik gegangen, die auch einen sehr, sehr guten Ruf hat.
Entschuldigung, wie hast du die gefunden, die größere Klinik?
Das war hier, wo ich aufgewachsen bin in Süddeutschland, war es so die nächstgelegene Klinik, die in Stuttgart war. Und
Und da war schon bekannt, dass die sich mit Gehirntumoren gut auskennen.
Ja, das auch. Und das Thema ist ja, unser Hirn ist ja noch nicht fertig entwickelt mit 17. Ne? Und dann sind wir in die Klinik und dann war erstmal unklar, wird die Kinderneurochirurgie mich betreuen oder die Neurochirurgie? Also waren drei Ärzte im Gespräch, einmal der Leiter der Kinderneurochirurgie und einmal einer der Oberärzte und ein weiterer Oberarzt aus der Neurochirurgie. Und die hatten ein tolles Gespräch, haben dann aber gesagt, wir können dir nicht helfen. Und ob du Weihnachten überlebst, das Gespräch war damals im Mai, und die Aussage war dann, ob du Weihnachten überlebst, wissen wir nicht. Wir können nur lebenserhaltende Maßnahmen treffen. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, warum schreibe ich jetzt in 2 Wochen meine Prüfung? Also warum lerne ich jetzt Englisch und warum mache ich das ganze Thema? Und dann habe ich gesagt, gut, scheiß drauf, ich schreibe die Prüfung, ich mache das. Und schau dann einfach mal, was passieren wird.
Kannst du dich noch vielleicht kleine Klammer auf zurückerinnern, was der Impuls war? War das so, ich möchte gern trotzdem so mein bisheriges jugendlichen Leben weiterhaben oder mein Schülerleben? Oder war das schon so, na, ich lebe sicher länger als bis Dezember?
Ich glaube, also als sie mir gesagt haben, du hast ein Astrozytom, habe ich zu den Ärztinnen und Ärzten gesagt bei der Entlassung im April, ja, es hört sich ja ganz süß an, dann passt das ja, ich bin raus. Dann hat mir erst mein Hausarzt erklärt, dass das ein Hirntumor ist. Und ich so, oh shit, was passiert jetzt? Ne? War aber halt noch so ein bisschen war halt auch in der Trauer, weil meine Oma, die eine Bezugsperson war, verstorben ist. Und dann auch meine langjährige Beziehung oder meine erste große Liebe sich so ein bisschen dann auch nach den Prüfungen, ja, durch die Drucksituation oder dieses Schicksal dann auseinandergeritten passiert ist, das Thema. Und da dachte ich, ja gut, jetzt vielleicht finde ich auch jemanden, der mir helfen kann. Ne? Also man weiß es ja nicht. Und es gab einen Artikel, den mein Vater gefunden hat, weil man muss ja bedenken, 2005 war ja das noch nicht so viel mit Smartphones, also eigentlich noch gar nicht.
Kann man ja erst.
Also du musstest
2007 oder 2009.
Genau, und von daher war das ja oft noch viel analoge Suche. Und da haben wir ja noch mit Modem gearbeitet und hast du nicht gesehen.
Habe ich erst letztens wieder drüber gesprochen. So
richtig.
Wir hatten so eine komische Telefonleitung, die war ein bisschen undicht. Und wenn es regnete, konntest du zwar noch telefonieren, aber Internet, vergiss es.
Ja, genau. Und da war dann ein großer Artikel, die einigen der besten Ärzte hier in Süddeutschland. Und da haben wir dann uns welche rausgesucht. Und da ich dann ja fertig war mit der Schule, sind wir auf Tournee gegangen, blöd gesagt. Wir haben einige Kliniken abgeklappert, wo wir dann gesagt haben, okay, die hört sich gut an, und waren dann wirklich in, lass mich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, ja, plus die vorhandenen vorherigen drei Kliniken, sagen wir mal, wo wir die drei, die ich besucht hatte, danach alle drei gesagt haben, lebenserhaltende Maßnahmen können wir machen, aber wir können dir nichts anderes anbieten. Dann habe ich gesagt, gut, dann schauen wir einfach mal. Und damals gab es schon die Deutsche Hirntumorhilfe. Meine Eltern waren dort für mich, weil ich mich als junger Erwachsener damit nicht befassen wollte. Also was soll ich mir da jetzt irgendwelche Statistiken anschauen oder sonst irgendwas? Und man muss auch sagen, was das Thema Gliom angeht, war man ja noch weit in den Kinderschuhen. Ne? Also wenn ich dran denke, wenn ich mit Ärzten gesprochen habe 2005, die gesagt haben, ja, vielleicht haben wir jetzt im Moment so 40% des Hirns verstanden, hat sich die Prozentzahl in der Zwischenzeit über 20 Jahre hinweg nicht verändert. Aber man hat so viel Neues entdeckt, wovon man gar nicht ausgegangen ist. Und die Technik sich auch entwickelt hat und die Diagnostik und, wo man gesagt hat, wir haben uns auf einmal ganz viele neue Möglichkeiten, von denen wir gar nicht gewusst haben. Von daher ist das Thema Hirn sehr, sehr speziell.
Kurz zur Einordnung. Du hörst öfter Zahlen wie, die Wissenschaft versteht nur 5 oder 10 oder 40% des Gehirns. Dafür gibt's keine seriöse Quelle. So eine Prozentzahl lässt sich gar nicht messen. Das Gehirn hat über 80 Milliarden Nervenzellen und dazwischen schätzungsweise 100 Billionen Verbindungen oder sogar mehr. Statt einer Prozentzahl ist es viel ehrlicher zu sagen, wir verstehen manche Bereiche gut, etwa wie einzelne Signale weitergeleitet werden, und andere kaum, etwa wie daraus Bewusstsein entsteht.
Genau, und da sind wir, haben meine Eltern sich informiert, und dann war es so, dass ich im September meine Ausbildung gestartet habe, als Fachmann für Systemgastronomie, und hatte da dann auch so ein bisschen die Sorge, wie, was mache ich jetzt? Gebe ich das an, dass ich krank bin? Mache ich das nicht? Verbaue ich mir dadurch etwas? Theoretisch ist es ja nur eine Verdachtsdiagnose. Wir haben ja keinen pathologischen Befund. Wir haben keinen richtigen Befund sozusagen. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich nach 4 Wochen mich mit meiner Führungskraft und dessen Führungskraft zusammengesetzt und haben darüber gesprochen. Und ich war sehr, sehr nervös, aber die haben das super gemacht. Wir haben gesagt, hör zu, wir unterstützen dich, wir machen da das gemeinsam, und wir sind alle eigentlich davon ausgegangen, dass das auch so passieren wird, dass er das relativ stabil bleibt. Und ja, wir wurden dann eines Besseren belehrt. Ich habe dann im November, Ende Oktober, Anfang November extreme Kopfschmerzen bekommen, als ich in der Berufsschule war. Und dann habe ich gesagt, es ist nicht auszuhalten. Also haben wir nochmal ein MRT gemacht, der Radiologe ging damals immer noch von einem Bluterguss aus, obwohl ich ihm schon gesagt habe, da die Neurochirurgen und Neurologen sagen was anderes. Und man konnte, du hast ja damals noch deine MRT-Bilder entweder auf diesem Fotopapier schwarz-weiß, die du da an die Wand knallen musstest, um was zu sehen, oder in Papier ausgedruckt bekommen. Da war das Thema mit CD oder QR-Code oder sowas hier überhaupt nicht vorhanden.
Komplett andere Zeit.
Und dann, ja. Und es sind gerade mal 20 Jahre Unterschied, ne?
Das war alles noch 2005, oder?
Und dann haben wir.
Im November. Mhm.
Das war alles noch 2005. Und da haben wir dann gesagt, konnte ich schon als Laie sehen, das hat sich verändert. Also, dieser weiße Punkt ist größer geworden. Und dann haben meine Eltern gesagt, hör mal zu, wir haben hier eine Klinik in München, lass uns doch da mal hingehen und lass uns da mal nochmal eine weitere Meinung einholen.
Das war ja dann die dritt, vierte, sechste Meinung, oder?
Ja, dann habe ich gesagt, gut, schauen wir mal, wenn ihr das meint, dann machen wir das. Ich hatte keine Erwartung auf dieses Gespräch, ne? Und hab dann einen Privatdozenten, Arzt, Oberarzt kennengelernt, der dann zu mir gesagt hat, Junge, hör zu, wir können dir anbieten, eine Biopsie zu machen, damit wir wissen, um was es überhaupt geht. Und dann setzen wir uns zusammen und schauen, was wir tun können.
Das wollte ich eben noch fragen, weil du vorhin sagtest, es gab ja noch gar keinen pathologischen Befund. Das heißt, das wurde in diesen Monaten davor nie biopsiert?
Nein.
Okay. Weil sich das,
weil es einfach zu komplex ist. Es hat sich keiner getraut. Mhm. Es hat sich keiner getraut, was einerseits sehr positiv ist, auch wenn man jetzt als Laie oder wenn man nicht in diesem Game drin ist, sagt, warum tut er da nicht etwas? Ne? Aber die Lage war so komplex, dass jeder gesagt hat, wir würden viel mehr Schaden verursachen, als dass wir helfen könnten. Und der ist so jung, jetzt warten wir erstmal ab, was sich da entwickelt. Von daher war es jetzt mein großes Glück, dass ich nicht gleich an einen Arzt geraten bin, der gesagt hat, das machen wir einfach, ne? Und wir schauen mal, wenn es schief geht, bist du halt ein Fehler in der Statistik. Und ist ja dann egal. Und der Arzt in München hat das gemacht oder hat mir das sauber erklärt. Wir haben auch sofort gematcht, muss man dazu sagen. Er war kein ja, also über die Jahre, wo ich dann mit ihm zusammen war, greife ich ein bisschen vor. Ich hatte vor meiner zweiten Bestrahlung ein Gespräch mit den Onkopsychologen. Und dann hat mich eine angesprochen und gesagt, ich habe gesehen in ihrer Akte, dass sie von dem Herrn Professor Kret behandelt werden. Kommen Sie eigentlich mit ihm klar? Und ich so, ja, warum? Ja, manchmal fühlen sich die Patienten nicht so wohl bei ihm. Dann sage ich, also wir lachen auch gemeinsam. Und dann kam die Antwort, lachen? Also ein Schmunzeln. Dann sage ich, nein, lachen. Ich arbeite jetzt so viele Jahre mit ihm zusammen, ich habe ihn noch nie lachen hören. Dann sage ich, dann liegt es an ihm wahrscheinlich. Und damit war das Gespräch dann auch mit ihr beendet. Also wir haben sofort gematcht, das war toll. So, jetzt versuchst du aber deiner Mutter klarzumachen, warum du dich dort operieren lässt. Damals war die Fahrzeit zwischen Stuttgart und München so zwischen 2,5-3 Stunden, weil da wurde eigentlich von Stuttgart bis München das ganze Jahr über gebaut. Also ich glaube bis 2000, also 10 Jahre mindestens. Und meine Mutter gesagt hat, du kannst dich doch nicht von ihm operieren lassen. Der wirkt so arrogant, so kühl, so abgebrüht. Und ich so, nee, ich finde ihn cool. Irgendwie hat er was ich cool finde, und das machen wir. Und dann war der Kompromiss, dass wir nochmal in eine andere Klinik gehen, obwohl schon OP-Termin statt geplant war alles. Und er sagt sie, Kompromiss ist, und man widerspricht ja seiner Mutter nicht, dass man dann sagt, okay, wir gehen jetzt nochmal in eine andere Uniklinik und holen uns nochmal eine weitere Meinung, und da ein bisschen die Zeit gedrückt hat, haben wir dann auch eine Privatsprechstunde beim Professor geholt und haben das relativ zügig geplant. Und das war eins meiner schlechtesten Gespräche, das ich jemals hatte. A, habe ich über eine halbe Stunde darauf gewartet, dass ich mit ihm ins Gespräch komme. Und dann wird mir gesagt, ja, das ist kein Thema. Wir schneiden die Schädeldecke auf und Sie sind die ganze Zeit wach. Und das macht einer meiner Assistenzärzte. Und ja, das Einzige, was passieren kann, ist, dass sie eine Entzündung im Hirn dann haben oder Keim reinbekommen. Aber ansonsten ist die OP super fein und nicht so.
Wenig sicherheitsstiftend.
Also ja, ich habe dann gesagt, okay, für mich ist das Gespräch hier beendet. Wir sind dann auch aus dem Gespräch raus. Ich habe mein Handy gezückt. Habe in München angerufen. Ich will sofort den Professor Kret sprechen. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe es jetzt nicht. Ich kapiere es nicht. Bitte erklären Sie es mir. Ganz viele sagen, sie können gar nichts machen. Sie sagen, sie können biopsieren. Der sagt jetzt, er kann alles. Und das hört für mich total beschissen an. Und dann hat er gesagt, ganz ehrlich, wenn du dich dort operieren lässt, so wie sie das machen wollen, und du danach nicht mehr wenn du nur nicht mehr sprechen kannst, hast den Sechser im Lotto. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sehen wir uns nächste Woche.
Wow, das ist eine Anzeige.
Ja, und dann sind wir nach München, haben das die Biopsie gemacht, sind dann noch ein paar Wehwehchen aufgekommen, weil dann auf einmal die Blutgerinnung nicht gepasst hat. Meine Oma ist an Altersleukämie gestorben. Dann hatte man die Sorge, ob ich auch Leukämie habe oder nicht. Und dann hat sich der OP-Termin etwas verschoben. Und dann war das aber auch okay. Und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich war schon im Kindesalter etwas eitel. Also ich habe als kleines Kind selten im Sand gespielt, außer man hat einen Waschlappen oder ein feuchtes Tuch dabei gehabt, dass ich mir die Hände abreiben konnte, wenn ich im Sand gespielt habe. Wenn ich Pommes gegessen habe, die gesalzen war, das wollte ich auch nicht. So, also von daher war ich etwas picky. Und ja, und dann kommst du natürlich zu der Aufklärungsthematik und dann sprichst du mit den Ärzten und da kam dann ein Arzt auf mich zu. Ich habe ihn schon gesehen oder mal gesehen im Flur oder so und er hat gesagt, ich mache die Aufklärung, ich bin aber nicht der Operateur. Und sie werden ja vom Herrn Kret behandelt und sage ich, ja, okay, machen wir. Und dann haben wir die Aufklärung gemacht, dann sage ich, okay, das Wichtige können Sie alles meinen Eltern erklären. Ich unterschreibe hier, aber was machen wir mit meinen Haaren? Ich habe keinen Bock, dass ihr mir jetzt hier ein riesen Quadrat reinrasiert, sondern ich will ja dann auch schnellstmöglich wieder arbeiten und in der Gastronomie bist du dann auch manchmal im Service oder hast Kundenkontakt und so weiter und willst jetzt nicht irgendwie unästhetisch aussehen. Ne? Und dann sagt der Neurochirurg zu mir, also in der Zwischenzeit kann ich besser frisieren als operieren und hat mir das erklärt, wie wir das machen. Und dann habe ich gesagt, das passt. Ich habe unterschrieben, bin raus, den Rest könnte meinen Eltern erklären. Und das haben wir gemacht. Und dann kam die Biopsie. Ich wusste ja nicht, auf was ich mich da eingelassen habe. Und wenn du dann in den Raum kommst und dir ein Metallring auf den Kopf geschraubt wird, da wird es dir ein bisschen anders.
Also du wurdest da fixiert, oder?
Genau. Ich habe 4 Schrauben reingeschraubt bekommen, so über den Augenbrauen und im Nacken.
Also mit reingeschraubt meinst du so an den Kopf, aber oder direkt in die Haut rein?
In den Knochen rein. Also Richtung, du wirst einfach örtlich betäubt und bekommst so ein bisschen ein Puffer reingespritzt, aber das läuft eigentlich auch raus und wirst dann eigentlich so auf den Knochen, also dass du wirklich fixiert bist, wow, in dem Sinne. Ja. Und ich dachte so, okay, wenn der das jetzt da einfach draufschraubt von Hand, ja, das fühlt sich in Ordnung an. Ne? Und dann fragt er mich, ob alles in Ordnung ist, weil diese Prozedur ist dann oft für viele Patienten der Knackpunkt, wenn der Arzt dann in seinen Kittel fasst und einen Imbusschlüssel rausholt, um nochmal die Schraube nachzuziehen. Und da kann es dann auch passieren, dass du in den Krampfanfall fällst, weil der Druck dann einfach im Kopf zu stark ist. Und sag ich, nee, passt, dann haben wir das gemacht. Und die Klinik hatte lange Wege. Und dann hat man mir so einen Kissenbezug drüber gelegt, hatte ich dann wie so einen Heiligenschein, bin ich dann durch die Klinik gefahren worden, dass die anderen Patienten nicht so erschrocken mich anschauen. Und ja, und dann wurde ich auf den OP-Tisch geschraubt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ging die, ja, ich war die ganze Zeit wach. Also ich habe in der Summe jetzt 6 Operationen da, also Operation, / Biopsie, / Resektion.
Also Resektion bedeutet, dass etwas rausgeschnitten wurde?
Ja, dass wir 4 Operationen wach gemacht haben und 2 unter Narkose.
Wie kann man sich das vorstellen, reden wir davon OP eine Stunde oder 6 Stunden? Im Wachzustand meine ich.
Nein, also die ersten 3, die im Wachzustand waren, das war meistens so eine halbe Stunde. Operation plus minus, die dritte OP ging relativ fix. Ich habe mich nach der Besprechung, als wir dann den pathologischen Befund hatten, auch dazu entschieden, an einer Studie teilzunehmen mit die sogenannte SID-Bestrahlung. Da werden Jodionen in das Hirn implantiert. Ich glaube, in deinem Podcast oder in in anderen Kontexten, wenn es um Prostatakrebs geht, kennen viele, dass dieses, genau. Damals hat man das auch mit Hirntumoren versucht, ob das einen Impact gibt oder nicht. Also man hat das vom männlichen Hirn, vom Kopf auch dann zum anderen Hirn mal ausprobiert, ob beide Hirne für den Mann funktionieren. Und genau, und dann haben wir das gemacht und dann waren die 6 Wochen drin bei mir, diese Seeds, sogenannten Seeds. Und dann hat man die halt relativ schnell wieder rausoperiert. Also es war eine relativ easy OP. Die Stressbelastung ist schon groß.
Das kann ich mir vorstellen, wow. Also vor allem mit dieser Vorbereitung, von der du schon sprichst und dann auch noch die ganze Zeit da wach bleibst.
Ja.
Und dann hörst du da, was da die ganze Zeit besprochen wird und boah.
Genau. Und dann denkst du dann so, ich hätte vielleicht doch vorher nochmal aufs Klo müssen vor der OP. Und dann schaut dich der Arzt an und du darfst nicht mehr aufstehen. Er sagt, ich muss aufs Klo. Ja, dann nimmst du ja hier die Flasche. Dann sag ich, kann ich nicht. Geht nicht. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Dann sag ich, du hast ein Problem. Also ich muss jetzt aufs Klo. Und dann habe ich so lange rumgemeckert, bis ich dann aufs Klo durfte. Und dann stellt er sich neben die Toilette, damit, falls mir etwas passiert, dass er gleich helfen kann. Und fängt dann gefühlt noch so mit den Fingern an die Wand zu klopfen. Ne? Und ich so, ja toll, dann können wir jetzt gleich wieder ins Bett, weil so kann ich auch nicht. Ja, und dann kam ich wieder auf Station, weil du hast ja musst ja dann nicht im Aufwachraum bleiben oder sowas, du kommst ja direkt auf Station wieder. Und ich dann so, ich müsste jetzt aufs Klo. Ja, hier ist die Flasche. Dann sage ich, nee, das geht nicht. Und die Schwestern, die waren super, die ich dort hatte, aber sehr klein. Und ich bin halt bei 1,92 Größe mit gut 90 Kilo. Wie soll sie mir jetzt helfen, da auf die Toilette zu kommen? Ne? Also wenn ich jetzt eins sage, das kann sie nie im Leben halten. Mein Dad war da, der hat mir dann, da haben sie mich zu zweit abgestützt und dann ging das. Ja, und das war dann auch in Ordnung. Und wir haben damals gerechnet, als wir diese Seed-Bestrahlung machen, dass wir vielleicht 3 Jahre, vielleicht auch 5 Jahre gewinnen können. Also es ging immer nur darum, Zeit zu gewinnen und nicht darum, den Tumor rauszuschneiden, weil das zu dem Zeitpunkt nicht mit der Technik vereinbar war.
War das sozusagen erfolgreich? Ist der Tumor dann geschrumpft nach der Bestrahlung?
Ja, sehr sogar. Also ich wurde dann auch irgendwann aus der Studie rausgenommen, weil es zu gut lief, blöd gesagt.
Okay.
Ja, man muss dazu sagen, also Studien laufen immer so ab, dass man ja immer einen Mittelwert haben will. Man will die ganz schlechten und die ganz guten rausnehmen, damit man dann sagt, okay, das ist eigentlich das, was typisch ist und nicht untypisch. Und deswegen bin ich dann irgendwann mal rausgeflogen, weil sie gesagt haben, nee, da bist du jetzt einfach, du hattest jetzt einfach Glück und das freut uns. Ja, und das ist fein. Ich war dann immer sehr engmaschig kontrolliert, also immer so 3-Monats-Rhythmus. Und man hat mir aber gesagt, als wir dann diese Seed-Bestrahlung gemacht haben, die Wahrscheinlichkeit, dass du studieren gehen kannst, ist etwas schwieriger. Also vielleicht geht's auch nicht mehr, weil du einfach dann kognitive Einschränkungen hast oder. Ja, minimale Verluste oder sowas hast. Und ja, und dann lief es eigentlich wirklich sehr, sehr lange Zeit gut. Wir haben dann mehr damit diskutiert, dass ich die Zeitabstände gerne länger machen möchte als 3 Monate, sind dann auf 4 Monate geswitcht und ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, sehr erfolgreich.
Das heißt, da sind wir jetzt dann im Bereich 2007, 2008?
Ja, genau. 2008 habe ich abgeschlossen, meine Berufsschule oder meine Ausbildung. Wurde dann auch direkt übernommen. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Habe dann auch eine neue Führungskraft gehabt, weil ich in der Abteilung gewechselt habe. Das war auch super. War sehr fordernd, aber auch sehr, sehr fair. Und Damals kam, man muss dazu sagen, ich habe die Ausbildung abgeschlossen und sollte am 1.8. bei meiner neuen Führungskraft anfangen und habe mir Abend die Kniescheibe zertrümmern lassen beim Fußball. Er war dann so ein bisschen, als ich ihn dann montags angerufen und gesagt habe, ich wurde operiert, ich fange erst in 4-6 Wochen an, bis ich dann einigermaßen laufen kann und so. Er war dann etwas so, oh, shit, aber er hat sich da wirklich mit unterstützt, dass ich dann auch zur Arbeit gehen konnte, weil ich das auch wollte. Auch bei den Biopsien, Operationen. Ich war meistens so 2 Wochen krankgeschrieben oder sowas und dann bin ich relativ schnell wieder zur Arbeit gegangen. Mit Wiedereingliederung, sodass ich mich schnell nicht zu sehr überfordere, sondern auch da wieder gut reinfinde. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe, glaube die als diese Seeds entnommen wurden, 2006 war das ja, ich habe immer für Fußballtraining oder Torwarttraining mit Kindern mitgemacht als Trainer. Und als ich ja dann in der Zeit nicht gespielt habe, war das für den Cheftrainer immer ideal, mich am Wochenende, wenn wir mit den Kindern trainiert haben, wo die anderen im Spiel waren oder spielen mussten, konnte ich mit den Kindern mittrainieren und er hatte jemanden. So, und das war eine Woche nach der Entnahme der Seeds, also die Schädeldecke war offen, die Narbe war oder der Schnitt war offen oder vernäht. Und was mache ich? Ich gehe halt direkt mit und mache das. Und meine Mutter, ja, Ball zu werfen, das sind kleine Kinder, da wird nicht viel passieren und. Ja, okay. Und dann musste ja irgendjemand die Übung vormachen, ne? Und wer macht die Übung vor? Das mache natürlich ich. Mit Purzelbaum vorwärts und Hechtsprung auf die Seite, wo auch noch die Narbe ist. Und meine Mutter hatte einen total beschissenen Blickwinkel und war der Meinung, ich würde jetzt gegen den Pfosten knallen. Aber ich war weit weg. Also haben der Cheftrainer und ich beiden Anschiss gekriegt.
Das kann ich mir vorstellen.
Und wenn ich jetzt einmal zurückblicke auf die Anfangsphase der Diagnose und ich habe halt immer versucht, irgendwie das Beste draus zu machen. Ich werde donnerstags operiert, ich werde freitags entlassen nach einem Kontroll-MRT. Wenn das gut aussah, bin ich entlassen worden, bin nach Hause gefahren und bin dann abends mit Freunden zu einer Abi-Party oder in einen Club gegangen oder sonst irgendetwas. Ne? Also mir war das dann scheißegal. Ich habe dann auch immer wieder auch mit Freunden was zusammen getrunken. Ich habe es dann nicht übertrieben oder sonst irgendetwas. In der Disco habe ich mich immer so hingestellt, dass das Blitzlicht nicht immer direkt ins Auge geht, weil ja theoretisch könnte ich ja dann einen Anfall kriegen. Also war ich dann naiv und habe gesagt, dann drehe ich mich einfach um, dann kommt keine Reaktion. Natürlich ist es völliger Bullshit. Du wirst ja trotzdem dementsprechend immer geblendet. Ja, und wenn ich jetzt wieder auf 2008 zurückspringe, habe ich tolle 2 Jahre mit der Führungskraft und mit dem Team gehabt, was ich machen durfte. Ich durfte dann auch Bauprojekte begleiten. Ich durfte viele Sachen machen, die ich in der Ausbildung eigentlich nicht lerne, in dem Thema Fachmann für Systemgastronomie. Die Ausbildung war sehr, sehr umfangreich, sehr hilfreich. Also ich durfte mitkochen für 2 Personen bis hin zu 16.000 Personen. Ich durfte mitmachen bei Veranstaltungen oder ja Caterings von 4 Personen bis 30.000. Also das hat schon mega Spaß gemacht. Und dann kam die Führungskraft von meiner Führungskraft hinzu und hat dann gemeint, ob ich nicht Bock hätte, mich fortzubilden. Er sieht ein gewisses Potenzial und würde das gerne nutzen. Und dann habe ich soll mal schauen, er würde mich freistellen und dann wieder mit einer Einstellungsgarantie wieder zurückholen. Und ja, und aber da habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, ob ich studieren kann, weiß ich nicht. Ne? Also das haben die Ärzte damals dann auch 2006 dann gesagt. Ich habe dann 2010 im August angefangen zu studieren in Hamburg an der Hotelfachschule.
Aber war das, weil Sie gemeint haben, ob es sich zeitlich ausgeht oder ob es kognitiv funktioniert mit dem Tumor?
Du hast ja, wenn du Eingriffe im Kopf hast, vor allem auch so Bestrahlung oder sowas, dann kann das, man nennt das Neuroplastizität, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, dass dein Hirn mehr arbeiten muss aus verschiedenen Sachen. Das heißt, dass du dann auch Einschränkungen hast.
Zur Einordnung, Neuroplastizität heißt, das Gehirn kann sich umbauen. Zerstörte Zellen wachsen nicht unbedingt nach, aber bestehende Verbindungen organisieren sich neu. Aufgaben aus beschädigten Bereichen wandern in intakte Regionen. Bei einer Biopsie ist der Schaden meist kleinräumig und bildet sich in Wochen zurück. Bei einer Bestrahlung entsteht der Schaden schleichend, über Monate. Aufmerksamkeit oder Gedächtnis können zeitversetzt schwächer werden. Wie schnell eine Erholung gelingt, hängt von der Lage des Tumors, Alter, Bestrahlungsdosis und aktivem Training ab.
Das ist nicht schlimm. Also du hast dann vielleicht mal beim Kreuzworträtsel findest du nicht jede Wörter. Bei Sudoku kannst du immer nur die Anfängerversion damit arbeiten. Also du hast nicht die volle Hirnleistung, die du vielleicht haben könntest. So, und auch was die körperliche Leistung angeht. Das ist immer so ein bisschen personabhängig, auch behandlungstechnisch abhängig, ja. Damals kannte man diesen Begriff Fatigue noch überhaupt nicht, ne? Also, man hat dann eher dann so gesagt, jetzt krieg den Arsch hoch und schau, dass du was hinbekommst.
Fatigue bedeutet bei Krebs nicht einfach nur Müdigkeit. Gemeint ist eine anhaltende körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung, die durch die Krebserkrankung und oder ihre Behandlung entsteht, sich nicht durch Schlaf oder Ausruhen beheben lässt und in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Anstrengung steht. Genau das unterscheidet sie von normaler Müdigkeit nach einem anstrengenden Tag. Wissenschaftlich gibt es den Begriff Fatigue schon länger als von Dominik angegeben. Erste Studien zu Erschöpfung bei KrebspatientInnen stammen aus den späten 1970ern. Als eigenständiges, klar definiertes Syndrom mit eigenem Namen taucht Fatigue seit Mitte der 90er in der Fachliteratur auf. Seitdem auch in Leitlinien großer Fachgesellschaften. Was Dominik jetzt meint, ist, dass der Begriff in der breiten Öffentlichkeit und unter PatientInnen selbst kaum bekannt war. Man kannte das Gefühl, aber nicht das Wort dafür und erst recht nicht, dass es ein anerkanntes medizinisches Symptom mit eigenem Namen ist.
Ich hatte psychologische Betreuung von Anfang an, weil ich Teenageralter mit einem Kinder- und Jugendpsychologen zusammengearbeitet habe, wegen Legasthenie und solchen Sachen. Also dieses Rechtschreibthema. Und der hat mich dann auch nochmal aufgenommen, als ich die erste OP hatte und die Diagnose bekommen habe. Und genau, und auch durch das, dass ich ja mit dem Neurochirurgen sehr gut konnte und wir auch ein sehr zwischenmenschlich näheres Verhältnis vielleicht auch hatten gegenüber anderen Patienten, auch lag vielleicht auch an meinem Alter, war das super. Und da war es auch wirklich so, dass ich nach dieser Bestrahlung 2007 so ein bisschen in ein Loch gefallen bin, als man dann zu mir gesagt hat, hör mal zu, das scheint zu wirken, was wir hier machen. Und dann hieß es, was machen wir jetzt? Und da saßen wir dann mit dem Psychologen und mit dem Neurochirurgen am Tisch und haben gesagt, was tun wir? Soll ich eine Reha machen? Was soll ich machen? Und dann hat mein Neurochirurg zu mir gesagt, Digga, ganz ehrlich, fahr lieber 2 Wochen in Urlaub. Da hast du mehr davon. Du bist zu fit. Du bist zu agil. Wenn ich dich jetzt in die Reha schicke, vor allem in eine onkologische Reha, da kommst du mit Patienten in Berührung, denen es wesentlich schlechter geht als dir. Und die Vermutung, dass es dich runterzieht, ist sehr wahrscheinlich. Und das wird dir nicht helfen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehe ich in Urlaub. Das habe ich dann gemacht.
Kleine Anmerkung hier, die Empfehlung von Dominiks Arzt basiert auf dem Stand von vor fast 20 Jahren und ist auch sehr individuell auf Dominiks damaligen körperlichen Zustand bezogen. Grundsätzlich wird eine Onkoreha von vielen Seiten stark empfohlen und sollte mit dem behandelten ärztlichen Team und auch psychoonkologisch besprochen und abgeklärt werden. Ich persönlich war bei meiner Reha 2017 auch schon sehr viel fitter als andere MitpatientInnen, habe aber dennoch von der Auszeit und dem Ortswechsel sehr profitiert. Auch den Austausch mit anderen habe ich sehr genossen, wobei ich aber das Glück hatte, einige Leute in der gleichen Altersgruppe anzutreffen. Hier hilft vielleicht auch ein Anruf beim gewünschten Reha-Zentrum.
Wenn ich jetzt wieder nach 2010 hüpfe, ich hatte erstmal nur mittlere Reife und habe dann in Hamburg eine Art Bachelor machen können, indem ich 4 Semester studiere und mein Fachabi zusätzlich mache. Ich habe das gemacht. Man hat auch so ein bisschen gemerkt, jedes Semester ist es immer ein bisschen schwerer geworden oder mir sind Dinge schwerer vorgekommen. Aber ich habe mich nicht beirren lassen und habe dann das durchgezogen und bin dann wieder zu meinem Ausbildungsbetrieb, wie wir es besprochen haben, auch 2012 zurückgekehrt. Und in der Zeit hatte ich immer nur die Diskussion mit meinem Neurochirurgen, weil wir jetzt nicht mal auf ein halbes Jahr hinaus die Kontrolle untersuchen. Es sieht doch alles gut aus. Und so lief es dann auch. Und 2014.
Also das ist 9 Jahre später.
9 Jahre später.
Wo sie zuerst sagten, wir wissen nicht, ob du Weihnachten erlebst.
Genau. Wir gehen von einem halben Jahr auf 9 Jahre. Neun Jahre. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Wir waren uns unsicher. Im Langzeitverlauf, also Langzeitverlauf heißt, wir schauen uns jedes MRT an und schauen mal auf vor 4 Jahren, wie das MRT aussah und legen das jetzt mit dem aktuellen MRT gegenüber. Und dann hat der Herr Kret gesagt, ganz ehrlich, man könnte es interpretieren, dass sich etwas verändert hat. Wir haben aber die Problematik, haben wir keine Röhrenbildschirme mehr. Wir haben auch keine erste Generation Flachbildschirme, sondern wir haben jetzt halt auch auflösendere Technik. Und in der Zwischenzeit ist auch das ein oder andere Update in den Systemen auch vorgekommen. Und man hat dann vielleicht bei einem MRT von einem 1,5 Tesla, das ist so die Magnetresonanz, genau, auf 3 vielleicht ergänzt. Das wussten wir dann auch nicht so genau. Und dann sagt er, weißt du was, ich kenne deine Bilder in- und auswendig. Vielleicht übersehe ich auch etwas. Ja? Weil manchmal bekommt man ja so eine Betriebsblindheit. Also das kennen wir ja alle, ne? Und dann habe ich gesagt, hol dir eine Zweitmeinung.
Das hat er gesagt, oder?
Ja, hat zu mir gesagt, hol dir eine Zweitmeinung. Und dann sage ich, wie soll ich das denn machen? Und dann haben wir das drüber gesprochen und er hat dann auch mir den Tipp gegeben, du nimmst jetzt deine Unterlagen, nimmst das aktuelle MRT, nimmst deine MRT-Bilder mit und sagst, hör zu, das ist der Fall, ich möchte jetzt eine Meinung darüber. Und ich soll jetzt erstmal noch nicht davon erzählen, dass ich jetzt bei ihm war und mit ihm das schon besprochen habe. Das soll ich dann danach mit dem Arzt besprechen. Und dann bin ich in die Stuttgarter Klinik, in der ich dann vor 9 Jahren dann auch mal saß. Und habe mir da eine Zweitmeinung geholt. Und ich schaue den Arzt an und dachte, irgendwie kenne ich den. War mir aber auch nicht sicher, ne? Und dann schaut er sich meinen Erstbefund an, schaut mich an und sagt, wir kennen uns, ne? Vor 4 Jahren saßen wir im Obergeschoss und jetzt bist du hier im Erdgeschoss. Und ich so, ja. Und dann sagt er, krass. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen. Und dann sagt er, wir könnten dir jetzt auch eine Biopsie anbieten. Aber auch nur aus einem Grund. Wir konnten eine Ärztin aus München abwerben, die von deinem Neurochirurgen ausgebildet wurde.
Das schon, ja.
Also, so. Und er hat dann gesagt, ganz ehrlich, Respekt, du hast alles richtig gemacht. Er sieht jetzt so auch nichts. Und das haben wir dann gemacht. Und stehen auch noch im Austausch. Das ist sehr, sehr spannend. Und ja, dann sind wir weiter, bin ich halt weitergezogen. Und dann kam 2015, was 2015? Nee, 2016 war das dann. Wir haben einen Kontroll-MRT gemacht. Es war alles fein im Frühjahr oder Ende März. Und dann bin ich im Mai mitten in Stuttgart mit einem Krampfanfall zusammengebrochen. Ich wollte eigentlich zu einem HNO-Arzt, weil ich irgendwie ein paar Beschwerden hatte. Und Stuttgart hat ja so eine Kessellage, wenn es dann so im Sommer gewittrig ist, dann ist das sehr, sehr unangenehm. Und da war es sogar Juni irgendwie sowas. Und dann war ich am Telefon im Auto unterwegs und ja, und hab dann gemerkt, mich überfordert gerade das Telefonieren, einen Parkplatz zu finden und hab dann mit meiner Mutter das Telefonat erstmal unterbrochen, gesagt, ich melde mich gleich, irgendwie sind mir zu viele Menschen, und bin dann direkt ins nächste Parkhaus gefahren, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe, und habe mein Auto abgestellt, bin aus dem Parkhaus raus auf die Straße und wollte zu diesem HNO-Arzt und konnte dann aber keine Hausnummern mehr erkennen. Und dann habe ich versucht, meine Mutter anzurufen, und habe schon wieder angefangen, keine Worte herauszubringen. Also ich konnte nur noch mit mich kommunizieren. Meine Mutter hat es dann sehr schnell gemerkt und sagte, was ist es? Wie kannst du reagieren? Und sie hat dann die Fragen gestellt, und ich konnte also so machen, dass wir uns artikulieren konnten. Und bin dann an der Straße entlang gelaufen, da standen dann zwei Jungs und habe denen mein Handy in die Hand gedrückt. Und die haben mich dann total verwirrt angeschaut, und ich hatte Kopfhörer im Ohr, habe ihm das gegeben und konnte nur noch sagen, Mutter. Und dann ist er ans Telefon und hat meine Mutter schon gesagt, rufen Sie bitte ein RTW, entweder wahrscheinlich epileptischer Anfall. Und ich hatte dann das Gefühl, ich könnte jetzt ja mit dem anderen Smalltalk halten, weil ich kann ja reden, ne? Aber das ging ja überhaupt nicht. Und weiß dann auch nur noch, dass ich in der Klinik wieder zu wach wurde. Und er hat mir die Schulter ausgekugelt. Und das kam dann auch noch dazu. Dann haben sie mir die Schulter gerichtet. Und ich war dann zufälligerweise in Stuttgart in der Klinik, in der ich die Zweitmeinung geholt habe. Also sie hatten die Bilder. So. Und dann haben die dann auch gesagt, okay, wir versorgen dich jetzt mit der Schulter und fügen dir jetzt lassen jetzt ein Antiepileptika einschleichen aus Sicherheitsgründen. Und wir wissen ja, dass du in München behandelt wirst. Und sobald du dann bei uns rauskommst, wir machen dir nochmal ein MRT und dann gehst nach München und dann besprichst du ja alles Weitere. Und es hat super funktioniert, muss man sagen. Die Kliniken untereinander haben sich sehr, sehr gut miteinander kommuniziert, sich Bilder gegenseitig zugeschickt. Und das war echt top. Ja, und dann ging die Chance natürlich weiter. Wir haben wieder erstmal besprochen, welche Möglichkeiten liegen auf dem Tisch. Was können wir tun? Und dann habe ich mich dazu entschieden, wieder eine Biopsie zu machen, um zu schauen, ob da sich etwas verändert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wann wollen wir operieren? Dann sagt er, wenn du willst, nächste Woche. Und ich so, boah, okay, unter Vollnarkose oder wieder als Wach-OP? Er sagte, wieso? Und dann sage ich, ja, wenn die Wach-OP wäre, ich bräuchte eine Woche länger, um einfach mich darauf vorzubereiten, mental, um runterzukommen, das Jetzige zu verarbeiten ein bisschen und da klarzukommen. Dann sagt er, nee, wir können es in der Zwischenzeit das unter Vollnarkose machen.
Wow.
Und ich so, ja, okay, dann operieren wir nächste Woche. Und dann haben wir das auch gemacht.
Entschuldige, bevor du da weiter drüber erzählst, nur für mich als Recap, du warst ja die ganze Zeit in München, hast ja in Stuttgart die Zweitmeinung geholt. Dann wollten die eine Biopsie machen.
In München wieder.
Ah, schon in München?
In München. Ich wurde immer in München behandelt, auch während der Zeit, okay, in der ich okay. in Hamburg gelebt habe. Ich bin dann immer zu Untersuchungen hin und her geflogen.
Ich dachte, du hättest dann nach Stuttgart gewechselt. Okay.
Nein, das Einzige, was ich immer mal wieder wechseln musste aus verschiedensten Gründen, war das MRT. oder die Praxis, weil du dann jemanden einen Termin gekriegt hast. Aber ansonsten war ich immer bei den gleichen Ärzten. Also es war dann auch so weit, dass wenn ich jetzt in München zur Kontrollbesprechung war und Professor Kret in den OP-Saal gerufen wurde dann auch, kam die Assistenzärzte um die Ecke und haben gesagt, der Prof muss jetzt zu einem Notfall, wir haben schon alles besprochen, ob es für mich in Ordnung ist, dass wir das kurz besprechen, dann könnte ich auch schon wieder gehen. Und ich gesagt, ja, das passt. Also es war eine sehr wertschätzende Kommunikation. Ich habe 2015 war das, ja genau, 2015, kurz vor dem Krampfanfall, habe ich ihm ein Yes-Törtchen mitgebracht mit einer Kerze drauf und habe gesagt, ja, wir haben ja Geburtstag gemeinsam, ob er jetzt einen Tisch für uns beide reserviert hätte. Ja, und von daher habe ich ihn natürlich auch lachen gesehen und auch, ja, wir haben uns auch super, super verstanden über die Jahre hinweg. Ne? Und dann auch, es gab dann auch Hürden. Wir haben die Biopsie gemacht, haben dann nach der, also 2016, haben dann uns dann auch, sobald der pathologische Befund wieder vorhanden war, wieder getroffen und gesagt, okay, was haben wir jetzt auf dem Tisch liegen, was machen wir? Ich habe mich dann zu einer sogenannten klassischen Bestrahlung entschieden, weil wir davon ausgegangen sind, dass das eine langfristige Lösung wahrscheinlich sein könnte für mich. Anschließend mit einer Chemotherapie. Und dann fangen halt solche Diskussionen an. Wo lasse ich das machen? Ist es besser, alles in einem Haus, wie in so einer Uniklinik zu machen? Ist es besser, das in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart zu machen, weil ich dort wohne? Du musst dann mit der Krankenkasse rumdiskutieren. Und dann haben wir manchmal auch in unserem System Perversionen drin, dass du mit deiner Krankenkasse sprichst, okay, hör mal zu, ich möchte gerne aus Gründen, weil das Material, was mir bei den Biopsien entnommen worden ist, in dem Haus liegt. Also man könnte dann dort weitere Untersuchungen machen. Dann wäre es auch schön, wenn die Bestrahlung dort vor Ort stattfindet. Man muss dazu sagen, durch diese Siedbestrahlung habe ich ja wie so eine Art Blombe gesetzt bekommen, um zu wissen, dass da schon mal bestrahlt wurde. Und ob der Radiologe, der das macht, oder ja, der Strahlenarzt das macht, ob der die Methode kennt oder nicht, weiß ich ja dann auch nicht. Und dann sage ich dann, ich würde das gerne alles in einem Haus machen. Okay, du hast ja die Freiheit, welche Klinik oder Praxis du dir aussuchst. Und dann habe ich mit der Krankenkasse gesprochen. Da sagst du, ja, das machen sie, das ist kein Thema. Dann sage ich, gut, okay, aber wie machen wir das? Und dann sagt die Krankenkasse, ja, sie holen mich von zu Hause ab, fahren mich dann nach München mit dem Taxi. Ich werde dann dort bestrahlt und werde dann wieder mit dem Taxi nach Hause gefahren. Dann sage ich, das ist doch total unwirtschaftlich. Also in mehreren Ebenen. Ja, nee, das ist so der Vorgang. Dann sage ich, aber wenn ich jetzt aber in München mir eine Ferienwohnung hole und wir das dann und ich dann dort bleibe, nee, also für Übernachtung geben wir Summe X nur und das waren keine 50 Euro oder sowas, ne? Dann sage ich, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Und dann musst du dich wieder mit den Krankenkassen rumärgern. Ne? Und dann,
wie lange dauerte die Bestrahlung? Wie viele Wochen waren das?
6 Wochen. Mhm. Und dann musst du mit dem Strahlenarzt auch erstmal diskutieren. Der sagt, naja, das kannst du auch in Stuttgart machen. Ich sage, ich will das in München machen. Das ging dann so lang, bis ich dann an Herrn Kret eine Mail geschrieben habe. Da sage ich, also ich werde hier ständig von Pontius zu Pilatus geschickt. Das passt mir irgendwie nicht. Und dann hat er gesagt, am nächsten Morgen, das war Donnerstagabend, habe ich eine Mail geschrieben, am Freitag früh hat er mir eine E-Mail geschickt. Ich kümmere mich drum, Zeitplan bleibt so, wie wir es besprochen haben. Mhm. Dann habe ich halt den Oberarzt austauschen lassen von der Strahlentherapie und sein Team, sondern habe dann ein anderes Team bekommen, das dann auch super funktioniert. Also Es war dann toll. Ich habe keine Strahlenkarte gehabt. Das ist ja auch so etwas.
Was war dann mit der Krankenkasse?
Die hat es dann irgendwann mit vielen Gesprächen, haben wir dann das so gemacht, dass ich eine Ferienwohnung miete und mich dann selber dort versorgt habe und dann auch meine Eltern mit dabei waren, weil ich ja dann auch, wir auch nicht wussten. Also man ist davon ausgegangen, es könnte sein, dass eine sogenannte Strahlenkater, also man muss sich das vorstellen, wie ein wirklicher Kater, wenn man es übertrieben hat mit Alkohol, passiert bei der Bestrahlung. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir mal vom Schlechtesten aus, dass ich eigentlich zur Bestrahlung komme und dann den bis zum nächsten Tag die ganze Zeit erbreche und schlafe und sonst irgendetwas. Ich habe das auch mit meiner damaligen Führungskraft besprochen. Da sage ich dazu, ich würde anbieten, so lange zu arbeiten, wie es für mich geht, weil ich will so lange wie möglich auch im normalen Leben bleiben und nicht im Krankheitsfall zu sein. Und womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass bei mir die Bestrahlung sehr locker durchgelaufen ist und ich eigentlich die ganze Zeit gearbeitet habe. Ich hatte damals aber auch Diskussionen mit den Krankenkassen oder mit verschiedenen Ärzten, sondern dann auch im Vorfeld auch mit Führungskräften, weil ich dann gesagt habe, ich möchte gern mobiler arbeiten, das geht nicht, das machen wir nicht und.
Das wollte ich gerade fragen, weil du warst ja dann in München.
Genau.
Das heißt, du hast von München aus abgearbeitet.
Genau, und das ist dann das Wichtige, das Witzige, du diskutierst über ein halbes Jahr mit deiner Führungskraft darum, dass du mobiler arbeiten möchtest, weil ich zu der Zeit auch deutschlandweit tätig war. Da sage ich, Leute, geht das? Nee. Als ich dann gesagt habe, also es könnte jetzt passieren, dass ich 6 Wochen ausfalle, dann 4 Wochen Reha, anschließend wir gleich eine Chemo hinterher schieben und dann nochmal in die Reha gehe, dass ich mal so vielleicht für ein Jahr ausfalle. Du glaubst nicht, wie schnell du einen Zugang bekommst, um mobiles Arbeiten zu erhalten. Ja. Und dann habe ich das gemacht.
Aber war das nicht psychisch sehr belastend, die Bestrahlung machen zu lassen und dann währenddessen trotzdem weiterzuarbeiten? Oder auch zeitlich vielleicht, weil du hast ja dann auch Wartezeiten in der Klinik und so und kommst dann vielleicht nicht gleich dran. Währenddessen hast du vielleicht Termine.
Nee, also das muss man sagen, in München lief das wirklich so ab, wenn du es war sehr, sehr getaktet, sehr, sehr genau. Du hast eigentlich nur Wartezeiten gehabt, wenn du selber zu früh da warst. Teilweise war es dann auch schon so, dass sie auf mich gewartet haben, obwohl ich überpünktlich war. Es gab 2 Situationen, haben sie mich zweimal angerufen, einmal mussten wir es verschieben. Ich hatte immer die gleiche Uhrzeit, weil das Gerät auf einmal was umgeswitcht werden musste. Und das andere Mal haben sie mich gefragt, ob es okay ist, weil da ein anderer Patient, ob sie den Termin switchen könnten. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Thema. Also das waren die 2 Termine, sonst hatte ich immer den gleichen Termin, den gleichen Ablauf. Und das war völlig, völlig in Ordnung.
Okay, und von daher konntest du es auch mit deiner Arbeit gut vereinbaren.
Genau. Mhm. Und das hat super funktioniert. Ich hatte einmal die Phase, dass ich wieder so Sprachprobleme gehabt habe. Da haben dann die Ärzte vorsichtshalber das Cortison hochgeschoben, was dann zur Folge gehabt hat, dass ich extrem zugenommen habe. Mhm. Wie so ein Staubsauger durch die Wohnung oder wenn wir unterwegs waren, was das Essen anging. Ich habe alles gefuttert und dann ging das immer so weiter. Genau, und dann haben wir das gemacht und bin dann nach der Bestrahlung für 4 Wochen in die Reha, um mich so ein bisschen erholen, ein bisschen abzuschalten. Das hat auch gut funktioniert. Da war ich dann stationär.
Du sagst, das war eine klassische Bestrahlung, das war aber keine Ganzhirnbestrahlung. Ist ja schon nur punktuell dort, wo der Tumor liegt.
Jein. Also man versucht schon, das so punktuell wie möglich zu machen, aber du brauchst halt eine höhere Strahlendosis, um den Schädelknochen durchzukommen. Mhm. Und dann musst du dir das vorstellen, dass man dann aus verschiedensten Winkeln versucht, wie so ein Gitternetz drumherum zu machen, dass du auf jeder Seite bestrahlt wirst und das immer so sich überschneidet, dass du dann da den größten Punkt hast. Ne? Und deswegen war das so. Natürlich war die Problematik mit meiner Haarpracht, die sind mir dann ausgefallen. Das war ein bisschen ein komisches Gefühl, muss ich ehrlich zugeben. Aber war okay. Ich hatte einen guten Friseur, der konnte das gut hintrapieren. Das hat gepasst. Und ja, und dann bin ich in die Reha und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich extrem platt war. Hm. Für mich war das gut zu arbeiten. Wenn ich jetzt weil ich ja die Selbsthilfegruppe auch ins Leben gerufen habe in Hamburg, in der Zwischenzeit.
Wann war das eigentlich? War das schon damals, 2016, oder?
Nein, das habe ich angefangen. 2022 ist die Idee entstanden. Mhm. 23 habe ich mich intensiv damit befasst.
Okay, so frisch. Okay, das hatte ich nicht. Ich dachte, du bist schon länger mit der Selbsthilfegruppe aktiv.
Nein, ich habe es mal versucht im jungen Alter, aber da war halt die Problematik, dass es halt oft, das Drumherum waren immer wesentlich älter als ich. Mhm. Und was will ich da eigentlich? Ne? Manchmal war es so gefühlt, wie du gehst jetzt zu einem Rentnertreffen. Mhm. Dann dachte ich, gut, dann gehe ich halt mit den Fußballjungs eintrinken und mach irgendwie sowas. Ne? Studiere dann in Hamburg und bin auf dem Kiez unterwegs oder wie auch immer. Ne? Und dann kam ja diese Schoße dann.
Also da warst du Ende 20, oder?
Ende 20, genau. Also die letzte Chemo habe ich beendet zu meinem 30. Geburtstag, sozusagen.
Wie lange ging die dann? Da sind wir zuerst drüber gesprungen. Wie lange ging die Chemo dann noch?
Ich hatte 3 Zyklen. Ja. Es waren 2 Phasenpräparat. Du hast dann immer ein Präparat, zum Beispiel montags begonnen, hast dann eine Woche gewartet und hast dann 7 Tage ein Präparat genommen. Und wirst halt permanent kontrolliert, Blutwerte und so weiter. Meistens sind so 2 Wochen Chemo und dann 4 Wochen, 5 Wochen, je nachdem wie die Blutwerte waren, Pause und dann hast du wieder gestartet. Mhm. In der Zeit habe ich auch, am Anfang habe ich mal ausprobiert, oder weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, da habe ich mich mal krank schreiben lassen, dann aber relativ schnell auch wieder ins Berufsleben eingestiegen, um da dann ein normales Leben zu führen.
Ein ganz normaler Wunsch, den Dominik da formuliert. Denn einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen, trägt für viele maßgeblich zu einem Leben bei, das sich komplett anfühlt. In der nächsten Folge erzählt Dominik dann weiter. Es geht darum, wenn Freunde im sozialen Umfeld zwar zuhören, aber nicht verstehen können, wie er sich fühlt, weil die Krebserkrankung bei ihm nicht sichtbar ist. Er erzählt von weiteren Rückschlägen, aber auch von sehr positiven Entwicklungen, die ihm Hoffnung geben für die Zukunft trotz Krebs. Gefällt dir der Podcast? Dann gib ihm ein paar Sterne in der App, in der du ihn gerade hörst und abonniere ihn. Das hilft anderen, ihn schneller zu finden. Und teile ihn mit jenen, denen er helfen könnte. Kommentiere die Folge, wenn du Denkanstöße mitnimmst oder Fragen hast. Und abonniere den Newsletter. Wenn du das Männerkrebsprojekt gut und wichtig findest und wenn du möchtest, dass es in der bisherigen Art weitergeführt wird, unterstütze die Arbeit daran. Du hilfst auf diese Weise dabei mit, dass andere Männer mit Krebs schneller Orientierung finden. Wenn du dir keine regelmäßige Unterstützung leisten kannst oder willst, helfen auch einmalige Spenden für das Projekt. Alle Links findest du in den Shownotes. Alles Schöne dir und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, was tut man mit Krebs? Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.